Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach, und hier spreche ich über Trennung, Liebeskummer und vor allem sehr gerne über den Neuanfang. Wir alle wachsen in einer Familie auf, die ihre ganz eigene Geschichte hat. Und wir übernehmen Werte und Haltungen, aber auch Ängste, Erwartungen und unaufgelöste Lebensthemen. Und vieles davon wird nie ausgesprochen. Vieles übernehmen wir, ohne dass es uns je bewusst wird. Kinder sind kleine Seismographen und die spüren sehr früh, was ihren Eltern wichtig ist, was sie sich wünschen, worunter sie leiden und was in ihrer Familie ganz selbstverständlich ist. Und daraus können innere Aufträge entstehen. Das sind sogenannte stille Aufträge. Vielleicht kennst du solche Sätze. Ich muss stark sein. Ich muss erfolgreich sein. Ich darf niemandem zur Last fallen. Ich bin dafür verantwortlich, dass es anderen gut geht. Und genau da wird es jetzt spannend, denn als Erwachsene erleben wir solche Aufträge häufig gar nicht mehr als etwas Fremdes. Sie gehören längst zu uns, zu unserem Selbstbild, zu unserer Identität. Und wir halten sie sogar für unsere eigenen Wünsche und Überzeugungen. Das ist ziemlich fatal. Dabei wirkt in uns manchmal eine Familiengeschichte weiter, die lange vor unserer eigenen begonnen hat. Und genau darüber möchte ich heute mit dir besprechen, denn es geht um stille Aufträge. Um das, was wir unbewusst aus unseren Familien mitnehmen und ja, wie das unser Leben und ganz besonders auch unsere Beziehungen prägen kann. Ich möchte dir heute von Juli erzählen. Die hat mich ganz schön beschäftigt. Juli kam eines Tages in meine Praxis und sie war ja eine erschöpfte Frau und sie war nicht nur erschöpft, sie war auch wahnsinnig wütend. Sie hatte nämlich das Gefühl, in ihrer Beziehung für alles verantwortlich zu sein. Juli und ihr Mann David waren zu dem Zeitpunkt schon sehr lange ein Paar und im Lauf der Jahre hatte sich zwischen ihnen eine Dynamik entwickelt, unter der eigentlich beide litten. Julis Part war folgender. Sie organisierte den Alltag, sie behielt die Termine im Blick, sie plante und die kümmerte sich gefühlt um alles. Und sie hatte auch das Gefühl, ständig vorausdenken zu müssen. Und David dagegen übernahm immer weniger Verantwortung. Darüber hat sich Juli natürlich maßlos geärgert. Sie wünschte sich, dass David von sich aus mehr übernehmen würde und dass sie sich auch mal irgendwie auf ihn verlassen könnte. Und auf der anderen Seite war es aber so, wenn er etwas machte und tatsächlich in die Initiative ging, dann fiel es ihr unheimlich schwer, sich zurückzuhalten. Die wurde dann unruhig, die Juli, sie griff ein, übernahm die Aufgaben, am Ende doch wieder selbst. Und das war natürlich ein völlig unheilvoller Kreislauf. Je mehr Juli übernahm, desto mehr zog David sich zurück. Und je mehr David sich zurückzog, desto stärker wurde Julis Gefühl, dass ohne sie in dieser Familie sowieso nichts funktionierte. Mit dieser Problematik kam sie. Und das haben wir uns dann im Coaching mal genauer angeschaut. Und das ging eine Weile hin und her. Und ich hatte auch, ehrlich gesagt, nicht so richtig die Idee, was jetzt das Thema sein könnte, was dahinter liegt. Und dann wurde aber eigentlich ein bisschen beiläufig deutlich, dass Julis Verhalten eigentlich nicht erst in ihrer Beziehung zu David entstanden war. Die Juli hatte schon als Kind erlebt, dass ihre Mutter diejenige war, die in der Familie eigentlich vieles oder vielleicht sogar alles zusammenhielt. Diese Mutter war eine Organisatorin, die packte an, die dachte voraus und übernahm Verantwortung. Und Juli, die natürlich so geprägt war, die hat dieses Frauenbild lange als ganz selbstverständlich angenommen. Sie hat das adaptiert, ohne es zu hinterfragen. Und es gab tatsächlich noch eine Geschichte hinter dieser Mutter-Tochter-Geschichte, und zwar Julis Großmutter. Auch Julis Großmutterin war eine totale Macherin gewesen. Diese Frau musste am Ende des Zweiten Weltkriegs flüchten aus Ostpreußen. Das war ja furchtbar damals. Und sie hatte die Kinder dabei und sie hat diese ganze Flucht organisiert. Und ihr Mann blieb am Ende auch verschollen. Und diese Großmutter war auf sich gestellt und die hat es wirklich geschafft, diese Familie durch diese schweren Zeiten durchzubringen. Und ihre Stärke und ihre Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, die war natürlich in dieser Fluchtsituation in der Nachkriegszeit absolut überlebenswichtig für diese Familie gewesen. Und dieses Frauenbild, dieses Modell, das setzte sich in der nächsten Generation fort. Julis Mutter hat in einer ganz ähnlichen Tradition und Prägung gelebt, wie schon gesagt. Und die Juli hat das übernommen, und zwar ohne drüber zu reflektieren. Der hat natürlich niemand gesagt, du musst für alles zuständig sein. Aber die Juli ist eben in einer Generation von Frauen groß geworden, die anpackten, organisierten und immer dafür gesorgt haben, dass das Leben weiterging. Und das, was Kinder erleben, und das ist jetzt wichtig, was Kinder erleben, wird zur Normalität. Und was sich in der Familie wiederholt, das erscheint erstmal selbstverständlich und wird oft überhaupt nicht hinterfragt. Das heißt, die kleine Juli hat sehr früh gelernt, vernünftig zu sein, mitzuhelfen, Verantwortung zu übernehmen. Und was für sie lange wie eine selbstverständliche Eigenschaft ihrer Persönlichkeit gewirkt hatte, also ihre Verlässlichkeit, ihr Organisationstalent, ihr ausgeprägtes Verantwortungsgefühl, das bekam im Coaching auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Hinter all dem wurde ein Satz sichtbar, der nie ausdrücklich ausgesprochen worden war und der Juli dennoch ihr Leben lang begleitet hatte. Und dieser Satz lautete: Ich bin dafür verantwortlich, dass alles funktioniert. Und da wurde es auf einmal deutlich. Da war er, Julis stiller Auftrag. Ich bin verantwortlich, dass alles funktioniert. Und dann wurde es leichter. Dann haben wir es beide verstanden, was das Thema bei der Juli eigentlich war. Und von da an konnten wir an dieser Geschichte dann auch arbeiten. Und dabei ging es überhaupt nicht darum, diese Stärke der Frauen abzuwerten, sondern ganz im Gegenteil. Juli trug ja etwas ganz Wertvolles weiter, das die Frauen ihrer Familie über Generationen ganz positiv ausgezeichnet hatte. Nur brauchte sie diese Stärke heute nicht mehr um jeden Preis und in jeder Situation. Es war also eine Strategie, die in ihrem Leben, vielleicht wurde sie nicht mehr gebraucht, so weit würde ich nicht gehen, aber die in der Ausprägung nicht mehr gebraucht worden wurde. Es war eine ganz starke innere Loyalität, die sie in sich trug. Das war dieser Satz: Meine Großmutter war sehr tüchtig, meine Mutter war auch sehr tüchtig, dann muss ich es auch sein. So sind die Frauen in meiner Familie halt. Und erst später verstand die Juli dann im Coaching, dass sie Verantwortung abgeben darf. Und zwar ohne, und jetzt wird's wichtig, damit die Stärke ihrer Mutter und ihrer Großmutter in Frage zu stellen. Ja, du merkst schon, unbewusste oder stille Aufträge haben ihren Ursprung häufig in familiären Traditionen und Werten. Die werden an Familienmitglieder weitergegeben, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Und dadurch übernehmen wir aber Verhaltensmuster und Denkweisen, die nicht unserer originär, unserer eigenen Persönlichkeit entsprechen, sondern auch die Wünsche und Ängste und Lebenserfahrung früherer Generationen widerspiegeln. Das sind sogenannte unbewusste Familiengesetze. Und diese inneren, oft unausgesprochenen Verpflichtungen, die wir ganz unbewusst in uns tragen, das ist uns nicht bewusst, die besitzen eine wirklich große und erstaunliche Kraft. Die prägen nochmal unbewusst unser Denken, Fühlen und Handeln, ohne dass wir ihren Ursprung im ersten Moment kennen. Und gerade weil sie nicht so ausdrücklich formuliert werden oder nur sehr selten ausdrücklich formuliert werden, erleben wir sie gar nicht als etwas Fremdes. Die werden mit der Zeit Teil unseres Selbstbildes, die verschmelzen geradezu mit uns. Und wir halten das für unsere Persönlichkeit, obwohl wir häufig einer Geschichte folgen, die ganz lange vor unserer eigenen begonnen hat. Also, stille Aufträge sind nur sehr selten laut ausgesprochene Erwartungen, die Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben. Die entstehen in so ganz feinen Zwischentönen des Familienlebens. Aber Kinder spüren das sehr früh. Ich habe eingangs gesagt, sie sind kleine Seismographen. Kinder sind kleine Seismographen. Die Antennen, die sind sehr, ja, die sind fein und die sind sehr ausgefahren. Und die wissen früh, was ihren Eltern wichtig ist, worüber die sich freuen, was die Eltern vielleicht belastet oder wovor die Eltern auch Angst haben. Und natürlich wünschen sich Eltern für ihre Kinder in der Regel Gesundheit, Glück, Erfolg. Doch diese Wünsche, die entwickeln im Erleben der Kinder manchmal eine ganz eigene Dynamik. Kinder machen sich auf ihre Weise einen Reim daraus, was von ihnen erwartet wird. Und aus elterlichen Wünschen können so innere Aufträge entstehen, die sie erfüllen möchten. Obwohl, wie gesagt, nicht drüber gesprochen wurde. Das sind sogenannte innere Landkarten. Innere Landkarten, die in uns entstehen und denen wir folgen. Das ist das Navigationssystem in uns, das uns vertraut ist. Es gibt einen Bindungsforscher, einen Engländer, John Bowlby. Der hat einige wichtige psychologische Grundlagen zu dem Thema geliefert. Ich habe es an anderer Stelle in anderen Kontexten auch schon mal gesagt. Kinder sind existenziell darauf angewiesen, eine sichere Bindung zu ihren wichtigsten Bezugspersonen aufzubauen, also in der Regel Vater und Mutter. Und diese Bindung, dieses Urvertrauen, das vermittelt ganz viel Sicherheit. Die führt aber auch dazu, dass Kinder ihre Eltern zunächst gar nicht in Frage stellen. Was die Kinder erleben, das empfinden sie als Normalität, das wird nicht reflektiert. Und was sich in der Familie wiederholt, erscheint somit immer als Selbstverständlichkeit. Ja, das ist diese innere Landkarte und an denen orientieren wir uns häufig auch, wenn wir längst erwachsen sind. So wie die Juli das eben in ihre Paarbeziehung auch mit reingenommen hat. Es gibt einen ungarisch-amerikanischen Familientherapeuten, der heißt ganz kompliziert Ivan Bosson Menji Nadi. Und der hat diese tiefe Verbundenheit als unsichtbare Loyalität beschrieben. Ich finde das sehr schön, eine unsichtbare Loyalität. Und seine Überlegungen gehören bis heute zu den wichtigsten Erklärungsansätzen dafür, warum Familien weit mehr weitergeben als Werte oder Gewohnheiten. Da werden auch Sichtweisen auf das Leben weitergegeben, Vorstellungen davon, was Liebe bedeutet, was Erfolg ausmacht, worauf man hoffen darf und ja, was einem Menschen überhaupt zusteht. Und jede Familie entwickelt im Laufe der Generationen so ein Geflecht aus gegenseitigen Verpflichtungen, Fürsorge, Geben, Nehmen. Und diese Beziehungen wirken häufig weit über das hinaus, was ausgesprochen wird. Und in diesem Beziehungsgeflecht wächst eine tiefe Verbundenheit zwischen den Generationen. Und genau daraus beziehen diese stillen Aufträge ihre große Kraft. Kinder möchten ihre Eltern verstehen, sie entlasten, sie stolz machen oder ihnen zumindest keinen zusätzlichen Schmerz zufügen. Und vieles geschieht, wie gesagt, unbewusst. Sie übernehmen Haltung, ohne sie zu hinterfragen. Sie entwickeln Überzeugungen, ohne sich jemals bewusst für sie entschieden zu haben. Die Juli hat sich nicht bewusst entschieden. Die hat etwas fortgesetzt. Eine stille Loyalität, die da wirksam geworden ist. Ja, das ist gerade in Partnerschaften spielen diese stillen Aufträge eine sehr große Rolle. Und Julis Lebensgesetz, ich bin dafür verantwortlich, dass alles funktioniert, ist ein wirklich schönes Beispiel. Ich finde es relativ einfach im Nachhinein, als wir dem Ganzen auf die Schliche gekommen sind. Das geht manchmal noch sehr viel komplexer. Aber es ist ein gutes Beispiel für so einen stillen Auftrag. Und als sie das verstanden hatte, da konnte sie die Dynamik zwischen sich und ihrem Mann David mit anderen Augen sehen. Und zum ersten Mal hat sie sich auch selbst hinterfragt und sie hat verstanden, warum David so wenig Verantwortung übernahm. Und sie hat aber auch erkannt, warum es ihr selbst so schwer fiel, Verantwortung tatsächlich abzugeben. Und das bedeutet natürlich nicht, dass David keine Verantwortung für die gemeinsame Beziehung trug, aber Julie konnte beginnen, ihren eigenen Anteil an dem Kreislauf zu verstehen, der sich zwischen ihnen entwickelt hatte. Und auf einmal entstand auch Raum für einen anderen Gedanken. Und da war dann dieser Gedanke, vielleicht ist dieses starke Verantwortungsgefühl nicht nur Teil meiner Persönlichkeit, es ist eine starke innere Überzeugung, die ganz offensichtlich weitergegeben wurde von den Frauen in ihrer Familie. Und diese Strategie, die war ja absolut sinnvoll und bei ihrer Großmutter ja tatsächlich hat sie zum Überleben der Familie beigetragen. Das hat denen allen Sicherheit gegeben. Aber heute stand dieser stille Auftrag, der stand der Julie im Weg und der ist zu einem Stolperstein in ihrer Ehe geworden. Das hat sie verstanden und da konnte sie dann auf einmal auch dran arbeiten. Und das hat natürlich ihre Familiengeschichte nicht verändert, diese Erkenntnis. Aber sie hat Julie Spielraum gegeben, sie hatte neue Möglichkeiten. Sie konnte beginnen, Verantwortung dort zu lassen, wo sie hingehörte und aushalten, dass nicht alles nach ihren Vorstellungen geschah. Sie konnte dann in dem Moment auch mit David gut ins Gespräch gehen und ja, sie konnten ihre Themen auch ganz gut auflösen. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel nennen. Das hat jetzt nichts mit Beziehung zu tun, aber es, finde ich, vervollständigt den Gedanken auf eine sehr schöne Weise. Denn das Spektrum dieser stillen Aufträge ist ziemlich groß. Die sind manchmal, ja, sind sie leicht zu erkennen. Andere tarnen sich aber so geschickt, dass sie ein Leben lang unbemerkt bleiben und oder zumindest erst sehr spät zum Ausdruck kommen. Und das gilt ganz besonders für leistungsbezogene Aufträge. Und da habe ich auch noch mal einen Case mitgebracht, den ich spannend finde. Ich möchte dir von Jan erzählen. Jan war extrem beruflich erfolgreich. Der hat ein Unternehmen geleitet und galt als ausgesprochen verlässlich. Und das war viele Jahre, Jahrzehnte, muss man sogar sagen, war das alles in Ordnung für ihn. Doch je älter er wurde, desto häufiger hatte er das Gefühl, in einem fremden Leben festzustecken, wirklich festzustecken. Das war tatsächlich ein für mich ungewöhnliches Coaching, weil es gar nicht so sehr um Beziehung ging, aber wir kamen dann irgendwann auf diesen Punkt. Und er hat festgestellt, dass ihn ein Satz seines Vaters ein Leben lang begleitet hatte. Und er lautete so sinngemäß: Aus dir muss einmal etwas werden. Ich konnte damals nicht studieren. Jans Vater war ein Nachkriegskind und musste früh Verantwortung übernehmen. Der war sehr intelligent, der Vater. Der hätte sehr gerne studiert und es war einfach nicht möglich. Es gab kein Geld und es mussten damals schnelle Lösungen her. Und er wollte aber, dass sein Sohn es einmal besser hat. Aus dir muss einmal werden. Ich konnte damals nicht studieren. Und der Jan hat diese Worte nie als Druck erlebt und die waren wahrscheinlich auch gar nicht so gemeint. Im Gegenteil, das war erst, diese Worte waren Ausdruck der Hoffnung seines Vaters, dass sein Sohn es vielleicht mal ein bisschen leichter haben möge als er. Und genau deshalb hat der Jan das ja auch nie in Frage gestellt. Er sollte es einmal besser haben. Und ganz unbemerkt war aus dieser tiefen Verbundenheit ein stiller Auftrag entstanden. Und der Erfolg, den der Jan ja zweifellos hatte, der war längst mehr als ein persönliches Ziel. Der war zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden. Und, jetzt wird's spannend, zugleich zu einer Möglichkeit, seinem Vater verbunden zu bleiben. Da haben wir es wieder. Verbindung, Verbundenheit, Liebe zu unseren wichtigsten Menschen in unserem Leben. Es gibt einen sehr schönen Satz von dem Psychoanalytiker C.G. Jung. Der hat diese Form der familiären Weitergabe mit den Worten beschrieben: Nichts hat einen stärkeren psychologischen Einfluss auf das Leben der Kinder als das ungelebte Leben der Eltern. Da wird etwas weitergegeben, was in der Eltern- oder manchmal auch in der Großelterngeneration nicht gelebt werden konnte und es soll später erfüllt werden, vielleicht in unserer Generation. Und Jans Vater, der hat das sicherlich gut gemeint. Der Sohn sollte es einmal besser haben. Doch aus diesem Wunsch hat sich für Jan eine Verpflichtung entwickelt, ein stiller Auftrag. Und er hat sich über die Jahre in eine Rolle reingearbeitet, die überhaupt nicht zu seinen eigenen Bedürfnissen passte. Und der hat ein Leben gelebt, das hat er auch so gesagt, das ist nicht mein Leben, da ist die Stimmigkeit überhaupt nicht da. Ich mache hier irgendwas, was nichts mit mir zu tun hat oder immer weniger mit mir zu tun hat. Und als ihm dieser Zusammenhang bewusst wurde, da konnte er den Erwartungen seines Vaters etwas entgegensetzen. Seine Wünsche auf der einen Seite, seine Sehnsüchte auch und auf der anderen Seite die Erwartung seines Vaters. Und dann begann er, und das ist ihm schwer gefallen, er begann Grenzen zu setzen, liebevoll. Das war ganz wichtig für ihn, er war seinem Vater sehr verbunden. Und Entscheidungen zu treffen, die sich erstmals wirklich nach seinem eigenen Leben anfühlten. Der Mann war weit in den 50ern, es hat echt gedauert. Und solche stillen Aufträge, die finden sich in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Also in Beziehungen wie bei der Juli, in ja, Jobentscheidungen wie jetzt bei dem Jan. Und die verbinden aber die Generationen oft viel stärker, als den Beteiligten bewusst ist. Das ist so ein Band, was uns so verbindet. Es hält einerseits, aber es bindet eben auch und manchmal schnürt es uns auch zu. Es gibt einen schönen Satz von einem französischen Dichter, Philosoph und Essayist, der heißt Paul Valéry. Und der hat einen Satz formuliert, der für mich sehr gut beschreibt, wie viel Geschichte wir uns in uns tragen. Dieser Satz lautet, ich bin in einer Welt, die in mir ist. Ich finde das sehr schön. Ich bin in einer Welt, die in mir ist. Wir tragen eine ganze Welt in uns und die ist gewoben aus den Geschichten unserer Ahnen. Das ist so ein Lebensteppich. Und da sind Erfahrungen und Werte eingewoben, einerseits. Aber es sind auch Ängste eingewoben, schmerzhafte Erlebnisse und unaufgelöste Themen. Es gibt viele Menschen, die gehen sehr spät in Therapie, weil sie spüren, sie haben so Ängste und das ist ein ganz eigenes Thema, aber es ist oft auch in den Nachkriegsgenerationen, da sind Ängste. Wo kommen die denn eigentlich her? Warum trage ich die in mir? Es ist ein sehr, sehr faszinierendes Thema. Sich aus solchen Verstrickungen zu lösen, das ist manchmal ein langer und eben auch manchmal ein schmerzhafter Prozess. Es sind eben diese Loyalitäten und diese Aufträge, die verschwinden nicht einfach dadurch, dass wir sie bekämpfen und sagen, geh mal weg, das passt nicht mehr. Und es ist so, dass ein entscheidender Schritt kann darin bestehen, Verantwortung bewusst dahin zurückzugeben, wo sie hingehört. Und das ist jetzt wichtig, nicht aus Ablehnung der eigenen Geschichte oder den Ahnen gegenüber, sondern es ist Respekt vor dem eigenen Leben. Also diese Loyalität in Frage zu stellen, gesund zu sagen, wie viel davon ist richtig, wie viel brauche ich, wie viel ist einfach übernommen worden und tut mir überhaupt nicht gut, wie viel davon darf ich abgeben, ohne diese Verbindung auch zu zerstören. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Das ist nochmal ein richtiger Reifeprozess, den wir auch in späten Jahren noch machen können. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Das ist die Frage nach der eigenen Identität. Das ist eine sehr, sehr große Frage. Aber zu erkennen, dass familiäre Loyalität nicht an Wiederholung gebunden ist, das kann extrem befreiend sein. Und das habe ich sowohl bei Juli als auch bei Jan sehr intensiv erlebt. Und vielleicht nochmal wichtig so als Abschluss, unsere Vorfahren zu würdigen, und das ist oft sehr wichtig, das bedeutet nicht, ihre Geschichten fortsetzen zu müssen, unbefragt, unkritisch. Loyalität erfüllt sich nicht in der Wiederholung, sondern darin, das eigene Leben verantwortlich zu gestalten. Ein Reifeprozess. Eine Frage der Identitätsbildung. Ja, das war jetzt heute mal, glaube ich, etwas schwerere Kost, aber ich finde es ein wahnsinnig faszinierendes Thema tatsächlich und ich arbeite da sehr intensiv dran und steige für mich immer tiefer rein, weil es so viel, ja, so viele Geschichten hinter den Geschichten dann auch aufmacht. Und vielleicht nimmst du aus dieser Folge eine Frage mit, die lauten könnte: Welche stillen Aufträge begleiten mich eigentlich? Welche Sätze, welche Erwartungen, welche Vorstellungen über das Leben, über mein Leben habe ich so sehr verinnerlicht, dass ich sie längst für selbstverständlich halte? Welche passen heute nicht mehr zu mir und welche möchte ich aber vielleicht auch behalten? Auch das ist ja eine Frage, die man stellen darf. Und nochmal, es geht dabei nicht darum, die eigene Familiengeschichte abzulehnen oder sich von ihr abzugrenzen. Denn vieles von dem, was wir mitbekommen haben, ist sehr, sehr wertvoll. Julis Stärke ist wertvoll. Und auch der Jan hat viel Wertvolles mitbekommen. Das hat uns geprägt, uns stark gemacht und es gehört zu uns. Aber wie gesagt, wir dürfen unterscheiden. Was möchte ich weitertragen? Und was darf bei mir jetzt mal enden? Wo endet die alte Geschichte? Und wo beginnt meine eigene? Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder ihn vielleicht auch jemandem weiterempfiehlt, für den dieses Thema vielleicht gerade wichtig sein könnte. Ja, und wenn du merkst, dass du deinen eigenen Beziehungsmustern oder deiner Familiengeschichte genauer auf die Spur kommen möchtest, dann findest du auf meiner Website weitere Informationen über meine Arbeit und mein Coaching unter der www.herzkümmerei.de. Und natürlich findest du auch alles in den Shownotes. Ja, danke, dass du heute dabei warst. Danke, dass du mir zugehört hast. Und vielleicht hören wir uns schon bald wieder in der Herzkümmerei. Ich wünsche dir wie immer an dieser Stelle alles Gute, deine Herzkümmerin Heike.